Hier ist Just Baseball, der deutsche MLB-Podcast mit Florian, Axel und Andreas.
Ja, ganz genau. Hier ist Just Baseball mit einer neuen Ausgabe. Hallo, liebe Freunde, an diesem Freitag, den 10.7. Hallo, Florian.
Schönen guten Tag.
Andreas ist noch in Wimbledon. Das ist, kann man mit Doppel-S schreiben, wenn man möchte. Gucken, ob er seine 20. Portion Erdbeeren.
Ich bin sehr gespannt.
Da liegt auf jeden Fall das Over-Under, ne, bei 20.
Ja, ja, mehr schaffe ich, glaube aber, also 20,5 und dann Under, weil mehr schaffst du nicht. Viel Erdbeeren kann doch kein Mensch essen.
Ich weiß nicht. Ich wäre, glaube ich, bei ihm. Beste Grüße an der Stelle, aber wir können jetzt schon mal verraten, wir werden ihn gleich wenigstens ein wenig hören, wenn wir hier über unsere Lieblingsteams heute eventuell sprechen werden. Aber natürlich nicht nur. Kein Grund, jetzt direkt abzuschalten, liebe Yankees-Fans. Auch ihr werdet zum Zug kommen. Florian, wie geht es dir?
Wir haben jetzt die wichtigste Serie seit langem gerade vor uns. Es geht 4 Spiele gegen die Rockies und wer diese Serie verliert, wird letzter in der Division und wir haben das erste Spiel gewonnen. Deswegen der erste Splash-Hit von Bryce Eldridge, auch sehr schön.
Musst du kurz erklären, was ein Splash-Hit ist für die Leute, die noch nicht in San Francisco waren und das Stadion eventuell nicht kennen.
Das Stadion ist ja direkt in der Bay von San Francisco und hat im Right Field am Wasser eben die, da kannst du, wenn du den Ball weit genug schlägst, landet er im Wasser. Das sind die sogenannten Splash-Hits. Mhm. Und da hat Bryce Eldridge gerade seinen ersten gehabt. Und es war auch der erste in dieser Saison eines Giants-Spielers, was ich dann auch wieder überraschend fand. Ja, nein, aber es ist das erste Spiel gegen die Rockies ist gewonnen. Das heißt, es ist Licht am Ende des Tunnels. Wir werden vielleicht nicht Letzter werden.
Hey, ihr habt ja gerade eine Serie gegen die Rockies verloren, bei den Rockies.
Ja, aber das ist ja vorbei. Das ist ja Vergangenheit. Das ist verdrängt. Wir haben danach eine Serie gegen die...
Erstes Spiel 15-3. Wie ging es dir danach? Okay, Entschuldigung. Ich suche Streit.
Ja, es ist so... Ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass die Saison nicht mehr positive Geschichten schreiben kann, was jetzt Playoffs oder ähnliches angeht. Mhm. Ich möchte dann aber nicht so verlieren. Na, also du kannst ja verlieren, das passiert. Wir haben ein schlechtes Team, alles in Ordnung. Aber dann nicht so. Also nicht so und dann nicht gegen die Rockies.
Gegen die Rockies.
Ja. Weißt du, so, das ist so frustrierend. Ne? Auch gegen die Blue Jays 10-0 verlieren. Mit Logan Webb auf dem Mount. Das tut weh. Das tut jedes Mal weh. Na, da ist er noch, Logan Webb wurde zum Pitcher of the Month in der National League gewählt, weil er wirklich eine unfassbare guten Juni hatte. Viele tolle Starts, sehr niedriger ERA. Und dann geht er auf den Mount, ja, und kriegt erstmal 5 Runs im ersten Inning gegen sich, ne? Also, ich wollte das Spiel angucken. Ich hatte euch geschrieben.
Ja.
Viertel vor 10 Baseball, geil. Top First, 5-0 Blue Jays, ich habe Sopranos angemacht.
Heute kein Fußball, kann ich ja mal Baseball gucken.
Ja. Mach es auch immer wieder, so ein Blödsinn.
Ja. Hey, ich verstehe dich vollumfänglich, weil ich habe ja, also meine Red Sox-Saison ist ja auch, also ich bin nicht der aufmerksamste Beobachter aller Zeiten. Das muss ich schon feststellen. Vielleicht kommt da natürlich auch viel Distraction jetzt dazu im Sommer mit viel Arbeit und viel anderen Ereignissen. Aber ich muss zugeben, dass die letzten 2-3 Wochen dann schon wieder so ein bisschen dafür gesorgt haben, dass man anfängt, auf die Tabelle zu gucken. Und dann, ne? So, das ist dieses erste FC Köln gehen, das weißt du doch, ne? Zwei Spiele in Folge gewonnen und dann denkt man, ach, da könnte ja vielleicht noch was gehen. Und so ist es bei den Red Sox ja auch. Was mich wundert ist, dass es bei Andreas noch viel schlimmer ist.
Also wir kommen ja bestimmt auch gleich dazu, aber das ist das Überraschendste, weil an sich kenne ich Andreas ja nicht jetzt, also er geht gerne auf Hype-Trains drauf, aber das sind ja in der Regel Spieler anderer Mannschaften oder ein Spieler seiner Mannschaft, aber den Hype-Train, den er da jetzt gerade gestartet hat, der ist schon überraschend.
Ja, ich glaube, er ist im Führerhaus.
Ja, des Hype-Trains. Der den Zug gebaut.
Wahrscheinlich, genau. Und er schaufelt gerade Kohlen nach.
Ja.
Damit der Zug weiterfährt. Wollen wir gleich mal hören, was er gesagt hat?
Ich glaube, das passt jetzt gut, ja.
Okay, dann hören wir mal rein.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich weiß nicht, was Axel und Florian euch jetzt heute erzählen, aber was ich euch berichten kann, ist, die Red Sox sind back. Sie sind back, baby. 2,5 Spiele hinterm Wildcard-Platz, 14-5 aus den letzten 19 Spielen. Ich meine, die Zeichen stehen an der Wand, Wildcard-Platz. Es geht um positive Affirmationen für Red Sox-Fans. Ich glaube tatsächlich, dass sie hier so eine Kurve bekommen haben. Das einzige Problem ist, dass die Verletzungen so ein bisschen sich stapeln. Jetzt auch noch Ranger Suarez, Garrett Crochet, bei dem sieht es gar nicht gut aus für die Saison. Connelly Early ist auf der Injury List. Bennett dafür pitcht wie jemand, der den Cy Young Award schon dieses Jahr gewinnen will. In Caleb Durbin ist der Geist von Ted Williams eingefahren. Es sieht wieder besser aus in Boston.
In Caleb Durden ist.
Ich habe ihn noch nie so, wie soll man das sagen, so optimistisch, so gut, so positiv, also diese Saison erlebt, oder? Also
vielleicht ist es auch ein bisschen Selbstschutz.
Meinst du?
Ja, ich weiß es nicht.
Nur Selbstschutz.
Ich kann's nicht nur. Aber wenn wir die letzten zwei Wochen der Red Sox mal ein bisschen rekapitulieren lassen, ich meine, gut, wir haben diese Serie gegen die Yankees angesprochen, aber wenn Andreas Recht behält und es ist wirklich ein Wendepunkt in der Saison der Red Sox, dass sich jetzt alles zum Guten dreht, dann kann man, glaube ich, diese Heimserie gegen die Yankees als den Startpunkt ausmachen mit dem 4-Spiele-Sweep, wo man dann gesehen hat, okay, ein bisschen was ist schon noch da. Ne? Und vielleicht war das so dieser Startpunkt, was mich halt nach dieser Serie komplett fertig gemacht hat, war die nächste Serie gegen die Nationals, gegen die Washington Nationals, die halt wirklich kein Überteam sind, wo du hintereinander 8-1 und 10-2, man kann es nicht anders ausdrücken, aufs Maul kriegst, also wirklich aufs Maul kriegst. Und da war für mich, war diese Serie gegen die Yankees schon wieder komplett vorbei.
Du bist positiv und dann kommt sowas, ne? Und da nimmt das so ein sehr schnell die Luft aus dem Reifen.
Genau, da war für mich diese Serie gegen die Yankees, war dann halt einfach nur so ein, weiß ich nicht, so ein kurzes Unfall. Aufflammen halt, ne? So ein
positiver Unfall.
Ja, genau. So eine Sache, wo ich gedacht habe, ach schön, wenigstens machen wir ihnen was kaputt. Ne? Aber die Serie gegen die Nationals hat mich tatsächlich aus diesem Bass komplett rausgekillt. Und dann kam jetzt die letzte Woche und da muss man sagen, das war stark. Ein Sweep gegen die Angels, bei den Angels und ein Sweep bei den White Sox. Unter anderem mit zwei sehr, sehr souveränen Spielen, ein 8-1 und ein 5-0 gegen die Chicago White Sox. Dann das letzte Spiel ein bisschen knapper, aber trotzdem, du gewinnst. Du gewinnst also aus den letzten 4 Serien gewinnst du 3 und davon sweepst du alle 3. Und das ist, Jan, das ist nicht zu ignorieren mehr.
Ja.
Ne, als jemand.
Auch die White Sox sind ja, also gegen die Angels gewinnen, okay, ne? Aber das musst du auch immer erstmal machen, ne? Das deswegen.
Ja, und auswärts, es ist Westküste.
Eben. Ne? Aber dann die White Sox, die nun wirklich gut drauf sind in diesem Jahr. Die eben kein Kanonenfutter sind wie sonst. Und ich war auch sehr positiv überrascht, als sie die gesweept hat. Da habe ich auch gedacht, Mensch, das ist wohl doch nicht nur ein Strohfeuer.
Und ich möchte nicht unterschlagen, dass zwischen einem Auswärtsspiel bei den Angels und zwischen einem Auswärtsspiel bei den Chicago White Sox eine Reise dazwischen ist. Ne, es ist ja nicht so, dass du am einen Tag in Regensburg spielst und am anderen Tag in München. Sondern du spielst einmal in Los Angeles und einmal in Chicago.
Ja.
Und auch wenn dann der der Reisetag dazwischen ist. Das ist ja trotzdem etwas, was vom Spielplan her nicht unglaublich optimal ist, sagen wir es mal so. Und dass sie halt beide Serien gesweept haben. Dazu halt noch die Serie gegen die Yankees vor zwei Wochen. Ich will nicht sagen, dass ich schon bei Andreas an die Führerkabine klopfe. Aber ich habe auf jeden Fall ein Ticket gekauft und stehe am Bahnhof für den Zug.
Ja, und ich glaube, man sollte ja auch in so einer langen Saison muss man ja auch diese positiven Dinge einfach mitnehmen. Ne? Also immer dann alles wieder schlecht reden ist ja auch nicht richtig, sondern das sind 162 Spiele und auch als Fan musst du ja deinen Weg finden zurück in die Saison. Ne? So, und er hatte jetzt Caleb Durbin angesprochen.
Das hört sich an, als hätten wir irgendwie großes Schicksal zu tragen.
Finde
deinen Weg zurück.
Ja, als Baseball-Fan hast du ein großes Schicksal zu tragen. Du trägst ja die Last deines ganzen Teams auf deinen Schultern. Mhm. Nein, der hatte jetzt gerade Caleb Durbin angesprochen, der in den letzten 30 Tagen ist er unter den Top 10, was die Homeruns angeht. Er hat 8 Homeruns geschlagen in den letzten 30 Tagen. Hat ein OPS von 982. Also es gibt immer noch Spieler, die besser da in dieser Statistik sind als er. Aber es ist ja jetzt nicht der, mir zuerst einfallen würde, auf dem die Offensive der Red Sox sich stützen sollte. Ne? 9 Doubles alleine. Also das ist schon, also ich weiß nicht jetzt, ob es Ted Williams Zahlen sind, weil Ted Williams habe ich immer mit 400er Batting Average im Kopf. Da ist er jetzt nicht, aber es sticht dann auch noch ein Spieler positiv heraus, mit dem man nicht gerechnet hat, hilft ja, noch mehr Kohle in diesen Kessel zu schütten, ne? Also einfach noch mehr sich zu freuen.
Ja, wie gesagt, ich bin noch nicht komplett auf diesem Zug drauf, weil das gehört zur Wahrheit halt auch dazu. Die Red Sox stehen aktuell bei 5 Spielen unter 500. Mhm. Ne, es ist nicht so, dass wir wirklich in der Division in Contention sind. Wir sind 11 Spiele hinter den Tampa Bay Rays zurück. Aber Extended Playoffs, Wildcard-Platz, 2,5 Spiele, ja. Andreas hat's gesagt. Wenn du in den Oktober kommst, dann ist eh alles egal.
Genau, und du wirst über die Wildcard gehen. Ich weiß, ob es jetzt, ne, es wird vielleicht sogar nur die dritte werden, aber dann ist ja egal. Dann
brauchst
du.
Spielt ja keine Rolle, genau.
Ne, das ist dann wurscht.
Die dritte, es spielt keine Rolle.
Und deswegen ist das dieses jetzt als Ziel auszunehmen. Und was man auch sagen muss, sie sind eben im Gegensatz zu den Blue Jays, die auch 11 Spiele zurück sind hinter den Tampa Bay Rays, auch 2,5 Spiele aus der Wildcard raus. Die Boston Red Sox haben wieder ein positives Run Differential.
Das stimmt. Plus 18 ist das Run Differential.
Du hast irgendwann mal vor ein paar Jahren damit angefangen, dass du sagst, naja, das ist jetzt nicht eine der größten Zahlen, die man sich angucken sollte, aber es deutet darauf hin, dass vieles gut läuft, wenn du positives Run Differential hast. Wenn du ein negatives Run Differential hast und trotzdem viele Spiele gewinnst, dann ist auch sehr viel Glück und sehr viel enge Spiele dabei, die jederzeit auch in die andere Richtung gehen können. Deswegen, wenn man sich das die Situation jetzt anguckt, bin ich bei dir. Die Tampa Bay Rays müssten ja epochal einbrechen und das traue ich ihnen nicht zu. Aber die Konkurrenz um den Wildcard-Spot, die sehe ich eben nicht so weit weg von den Red Sox, was die Qualität angeht. Die Twins sind nicht besser als die Red Sox.
Ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen in den anderen Divisionen halt, ne? Auch.
Selbst die Mariners und die Guardians sehe ich nicht so gut wie die Red Sox insgesamt, haben aber den besseren Rekord noch derzeit. Ne?
Ja, ja. Ich finde diese Statistik mit den Run Differentials finde ich vastly underrated. Finde ich, spielt ja eigentlich nirgendwo eine Rolle, sondern ist mehr halt so eine Chronistenpflicht, dass halt geschrieben wird, das ist das Run Differential. Für mich ist es, wie du schon gesagt hast, immer ein Indikator zu sehen, wie verhält sich das zum Rekord. Und von daher finde ich das, für mich ist das eine Statistik, die mir eine Menge Implikationen gibt. Aber es kann natürlich auch an mir liegen. Ja, also es ist auf jeden Fall so, gute Nachrichten für die Fenway Faithful, für die Boston Red Sox Fans da draußen. Es scheint Licht am Ende des Tunnels zu geben und der Zug hält auch bei euch.
die negativ dabei eben oder das, was nicht so gut ist derzeit, sind ja die Verletzten, die hatte Andreas ja auch angesprochen. Ne? Also bei Garrett
Crochet. Ranger Suarez tut jetzt weh.
Ja, genau. Ne? Suarez, auch ein Starting-Pitcher wieder
15
weg.
Tage ist schon wieder was, wo ich denke, das ist mir schon wieder nicht geheuer.
Es gibt keinen Starting-Pitcher, der nur auf der 10-Day-IL ist. Ne? Alle sind 15 oder 60 und das ist nicht gut.
Das ist richtig. Aber wir haben ja bald Trade Deadline.
Also es gibt ja schon hier im Haushalt wird immer, man sucht sich ja die Trade-Gerüchte, die für einen am besten sind oder dem anderen schaden. So ist das bei uns in der Ehe.
Ja, natürlich, klar.
Natürlich wird mir ständig Post gebracht. Guck mal, hier werden die Cubs mit Logan Webb in Verbindung gebracht, was gleichzeitig eine Scheidung bedeutet. Das ist immanent, das gehört zusammen. Mhm. Logan Webb bei den Cubs heißt Scheidung. Gerade die Gerüchte um Tarek Skubal, da ist ja, ich glaube, zu jedem Team, was jetzt in Richtung Contention ist oder in Contention ist, da gibt es, gerade bei Big Market Teams, gibt es natürlich ein Gerücht um Tarek Skubal. Und rein von der Idee her, die Prospects oder die Spieler, die die Tigers vielleicht brauchen könnten, hättet ihr ja auch, ne? Ein Outfielder, ein MLB-Outfielder, der MLB-ready ist, könnt ihr jederzeit abgeben.
Das stimmt.
Ohne Probleme.
Also, wenn Tarek Skubal zu den Boston Red Sox kommt, dann bin ich die Kühlerfigur auf dem Zug vorne.
Und ich trete aus dem WhatsApp-Channel aus.
Da sitze ich vorne drauf.
Nackt.
Wahrscheinlich, ja.
Oder zumindest keine Hose an, ja. Kann ich verstehen. Und ich glaube auch, gerade bei den Verletzungen jetzt, du musst in diese Richtung gehen. Das Interessanteste ist ja dabei, dass bis zur letzten Woche es ja vor allem um Aroldis Chapman Gerüchte gab. Eben aber nicht, dass er bleibt, sondern dass er eben entsprechend bei den, dass er getradet wird, weil das ist ein Trade-Chip, der ist ja heiß. Also den kannst du ja jedem anbieten und bekommst vernünftig Prospects dafür zurück.
Aber das hat sich jetzt ein bisschen geändert.
Dank dieser letzten 30 oder ja doch 30
Tage. Seit den letzten, ja, ich würde, mach mal 20 draus, aber passt schon.
Ja, eben, also deswegen, ne, das ist, also 8-2 in den letzten 10, 14-6 in den letzten 20, 17-13 in den letzten 30, das ist schon.
Ja, das ist aber dann schon wieder ein Unterschied, ne, 17-13 ist dann schon wieder ein Unterschied zu 14-6 oder 14-5.
Aber die Zahl geht nach oben.
Klar. Aber trotzdem, der Spark war halt diese Serie gegen die Yankees.
Ja, aber wie wichtig das auch ist. Also dann nochmal, ne? Es geht ja bei, ich glaube, das geht mir so, wenn wir die Saison gegen die Dodgers die Serie gewinnen, ist es mir scheißegal, ob wir Letzter werden. Also weil wir sowieso irgendwie nicht in die Playoffs kommen, ne? Aber dann geht es darum, gegen den Erzfeind zu gewinnen, wenn du schon sonst nichts reißt. Jetzt war das aber eben gefühlt dieser Turning Point in der Saison gewesen sein, der dazu führt, dass ihr noch wirklich Chance auf die Playoffs habt. Und das ist ja mega gut, wenn es auch gegen die Yankees geht, ne?
Ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es mir dann scheißegal ist. Aber es ist natürlich wichtig. Aber ich meine, wir können ja mal gerade die Situation in der American League beleuchten.
Ja, wir müssen ja auch über die Yankees reden.
Wollte ich gerade sagen. Wie gesagt, die Tampa Bay Rays führen die Division an, relativ souverän, 54-37 mit Tampa Bay Rays Baseball. Und es gibt nichts außer Hüte zu ziehen vor den Tampa Bay Rays. Wir haben übrigens einen wütenden Kommentar bekommen auf Instagram. Mhm,
ich hätte es gleich angesprochen, weil wenn Hörer sich so melden, dann müssen wir darüber reden.
dass wir uns doch gefälligst mal mit Tampa Bay zu beschäftigen hätten und nicht alles nur auf St. Petersburg schieben müssen. Ich sag dazu nein.
Genau, also das Schöne ist ja, wir müssen es nicht tun, das ist unser Podcast, wir sprechen es an, es scheint, aber diese Verkehrssituation, ganz ehrlich, Axel, das haben wir doch auch schon mal angesprochen.
Ich glaube
als auch, es um den Neubau des Stadions geht und sich ja dann entschieden wurde, in derselben Ecke zu bleiben und damit die An- und Abreiseprobleme sich nicht verändern werden. Na, also ich glaube, das haben wir sogar mal erwähnt, ist schon etwas länger her. Ja, und natürlich ist für mich Florida trotz allem und Florida, gerade der Süden von Florida, das ist für mich halt Rentner, da gibt's nur Rentner. Ich habe zu viel Seinfeld geguckt, tut mir leid.
Was wären wir ohne Stereotypen?
Ja.
So, mir ist das doch egal, ob Tampa Bay mittlerweile eine junge, sportbegeisterte Stadt ist. Hallo?
Ja. Für mich,
5000 Zuschauer im Schnitt, alle 100 Jahre alt.
Ich sehe immer noch Jerry Seinfeld, wie er mit rollenden Augen bei seinen Eltern im Kondo sitzt und sich den Quatsch anhören muss.
Ne? Deswegen. Aber tatsächlich beste Grüße an den Hörer oder die Hörerin. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr vor Augen.
Vielen Dank.
Kommentare immer gern gesehen.
Und auch gerne mal die Nase stupsen und zu sagen, passt mal auf, so sieht es wirklich aus.
Ja, aber ob wir es dann umsetzen.
Genau, ist die Frage, ob wir es dann annehmen. Und für mich wird Tampa Bay immer eine Rentnerstadt bleiben, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht ist.
Im Sumpf mit Krokodilen.
Ne? Genau.
Oder sind das Alligatoren?
Ich weiß Alligatoren, glaube ich.
Sind das Alligatoren?
Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube Alligatoren. Nicht. Also diese Tiere halt.
Ja. Und die Vorurteile gehen ja auch erst dann weg, wenn man selber da war. Und Tampa Bay liegt nun mal, oder St. Petersburg liegt nicht.
Aber als würdest du wirklich da reingehen, immer mit dem Damoklesschwert, dass dir das Dach über dem Kopf einfällt?
Ich weiß jetzt es haben gar nicht. Die haben es doch neu gemacht.
Ja,
die
aber das ist
sicherer.
Ja, aber,
eine Schraube mehr. Ich bin ja gespannt, ob es das neue oder alte Stadion sein wird, weil Tampa Bay liegt auf der Liste der Stadien, die ich besuchen will, nicht mehr, also eher in den unteren Regionen.
Ja.
Aber ja. L East, ja. Tampa Bay, Hut abziehen, weiterhin ja,
tatsächlich, einfach. Sportlich gibt es überhaupt nichts zu meckern bei den Tampa Bay Rays.
Und da bin ich so, weißt du, die werden sich wieder irgendwie drei Relief-Pitcher, irgendeinen Infielder, irgendeinen Outfielder holen und noch besser werden und keiner hat die Namen jemals gehört.
Wahrscheinlich.
Ja.
Ja. Und dann kommen die New York Yankees, die zu Beginn der Saison ausgesehen haben wie ein absoluter Meisterschaftskandidat.
Ja, haben sie.
Die wieder mal, und das ist ja wirklich, also es ist ja ein Muster mittlerweile, im Sommer komplett einbrechen, implodieren, in sich zusammenfallen. Mittlerweile 4 Spiele hinter den Tampa Bay Rays zurück, 51-42, noch natürlich immer noch unglaublich komfortabel auf einem Wildcard-Platz oder auf dem ersten Wildcard-Platz. Aber trotzdem, die letzten Wochen waren für die Yankees-Fans eine absolute Katastrophe. Die letzte Serie, die sie gewonnen haben, ist 3 Wochen her. Das war eine Serie gegen die Detroit Tigers, die sie 2-1 gewonnen haben. Danach das eben schon angesprochene, den Sweep bei den Boston Red Sox, 4-0. Danach sind sie bei den Detroit Tigers 3-0 gesweept worden. Danach haben sie eine Serie gegen die Minnesota Twins 2-1 verloren. Unter anderem mit 2 Spielen dabei, wo sie überhaupt nicht auf dem Platz waren, wo sie überhaupt keinerlei Leben gezeigt haben und sich komplett in ihr Schicksal ergeben haben. Und die letzte Serie war gegen die Tampa Bay Rays, bei den Tampa Bay Rays, die sie gesplittet haben, mit einem Sieg in der letzten Nacht, der vielleicht wieder ein bisschen Hoffnung
gibt. Ich wollte gerade sagen, ne, das ist so ein bisschen dieser, ist das vielleicht dieses, okay, wir können es ja doch noch.
Vielleicht.
Sieg, ne?
Ja. Vielleicht ist es das. Aber wenn man sich die Statistiken der New York Yankees aus den letzten 30 Tagen, vielleicht sogar 45 Tagen anguckt, da kann einem Angst und Bange werden. Ben Rice unter der Mendoza-Line, José Caballero unter der Mendoza-Line, Jess Chisholm Jr. unter der Mendoza-Line. Der Rest alles knapp drüber, außer Paul Goldschmidt, der tatsächlich eine sehr gute Serie oder beziehungsweise einen sehr guten Monat immer noch hatte, der einen knapp 300er Average schlägt, der oft on base kommt, der ein gutes Slugging hat, der ein gutes OPS hat und der auch scored. Der Rest, ach du liebe Güte. Und dann müssen wir natürlich über die Aaron Judge-Situation reden.
Die ja wirklich besorgniserregend. Also, na, wenn ich jetzt Yankees-Fan wäre, dann wäre ich das sehr besorgt, denn es scheint ja nicht besser zu werden. Also, meine Rippenverletzung ist immer schwierig, ne, weil der ganze, also, du musst atmen können, damit du lebst. Und die Rippen schützen deine Brust, deine Lunge. Und nee. Und der, also, es wirkt ja nicht so, als wenn es ein Ziel gibt, wann er denn wiederkommt. So habe ich im Moment das Gefühl.
Also das letzte,
Weg haben, ne?
Das letzte, was ich gelesen habe, ist, dass die Yankees es selbst nicht wissen.
Ja.
Und dass sie sagen, wir bleiben vorsichtig. Wir werden nichts überstürzen, sondern wir werden hier die Situation genau monitoren und werden Tag für Tag mit Aaron Judge Kontakt aufnehmen und gucken, wie es ihm geht und diese Situation weiter sehr, sehr vorsichtig evaluieren. Aber mir geht's da wie dir. Es hört sich tatsächlich nicht so an, als ob der übermorgen wieder schlägt.
Und Giancarlo Stanton sieht es ja ähnlich aus. Ich meine, die Verletzungsgeschichte kennen wir.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Aber es ist ja einfach, wie gut wäre es gewesen, wenn er wenigstens zu der Zeit, wo Aaron Judge verletzt ist, ein bisschen helfen hätte können.
Mhm.
So, passiert halt auch nicht. Der Einzige, der im Moment wirklich, also der mir als Yankees-Fan Spaß machen würde, das wäre Ben Rice, der eine Saison spielt.
Aber Ben Rice habe ich gerade eben gesagt, der ist in den letzten 30 Tagen komplett untergegangen. Der liegt irgendwo bei 1,77 im Average.
Klar, aber so insgesamt, wenn man die Saison sieht.
Ja, aber das nützt ja nichts, um diese Implosion zu stoppen. Ja. Ist Ben Rice auch nicht der Richtige gewesen?
Die On-Base-Percentage der Yankees der letzten 30 Tage ist die schlechteste der gesamten MLB. Schlechter als alles, was du dir vorstellen kannst an Teams. Also
und wir können uns viel vorstellen an Teams.
Und wenn wir da sagen, dass die besten drei Pirates, Marlins und Cubs heißen, dann ist das ja auch nicht unbedingt bei uns auf dem Plan gewesen. Ne? Also und so langsam habe ich auch, also mir fehlt die Fantasie, ein Team für die Playoffs, also so gut zu gestalten jetzt noch, weil du musst ja jetzt auch noch was in der Offensive tun. Also du musst ja jetzt noch irgendwie einen Slugger holen, der dir kurzfristig hilft.
Aber kannst damit du das diese überhaupt?
Judge-Verletzung.
Ja, und was passiert, wenn Judge dann im August wieder da ist?
Dann musst du ihn eigentlich auf die Bank setzen, ne? So gesehen.
Ich meine, die Yankees können das. Das haben sie ja schon in den letzten Jahrzehnten haben sie bewiesen, dass sie das können.
Das stimmt.
Aber du kannst doch nicht jetzt irgendwie einen Power-Hitter oder einen Power-Slugger jetzt noch ins Line-Up holen, der dann die Perspektive hat, wenn die anderen wieder da sind, bist du nicht mehr da. Oder dann sitzt du auf der Bank. Das geht doch nicht.
Dann hast du also neben diesen
ganzen. Weil so viele Spots gibt's ja nicht.
Natürlich nicht. Und du kannst, also es gibt ja Spieler, die sind ersetzbar. Also da gehe ich von aus. Da kannst du sagen, okay, wenn wir da eine Verbesserung bekommen, dann passt das. Aber Aaron Judge ist, wenn er spielt, spielt er. Du kannst nicht sagen, ich setze ihn auf die Bank. Und also neben diesem Ganzen gab's ja auch die Geschichte, irgendwie war das diese Woche, Montag oder so, gab's einen Instagram-Post, den ich gesehen habe, dass Anthony Volpe sich wohl geweigert hat, auf die Third Base zu gehen.
Ja, aber Volpe hat ja schon gesagt, dass es kompletter Bullshit ist.
Ich hoffe, dass es so ist, weil in New York kommt sowas schnell hoch und das kann dann wieder zu unfassbar schlechter Stimmung insgesamt sorgen, auch bei den Fans. Ne?
Also Volpe hat sich dazu schon geäußert.
Ich hoffe, dass es war, was er gesagt hat.
Volpe hat sich dazu geäußert und hat gesagt, das ist kompletter Bullshit, das ist komplett fabricated und er spielt da, wo er eingesetzt wird und hat
hoffentlich es, weil das kannst du dir jetzt nicht auch noch
erlauben. Jo, aber als Anthony Volpe weiß ich ja auch nicht, ob du diesen Anspruch haben kannst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da solltest du schon meines Erachtens demütig genug sein, um zu sagen, ich bin Anthony Volpe, ich darf bei den Yankees Shortstop spielen. Also finde ich.
Bin ich bei dir. Was machen wir denn jetzt mit den Yankees?
Das ist die Frage. Wir haben, jedes Team hat Dog Days. Jedes Team hat Slums innerhalb einer Saison. Jedes Team verliert mal ihr Mojo oder ihr Momentum, sei es im Pitching, sei es in der Offensive über die Saison für eine Woche oder zwei. Das bleibt bei 160 plus Spielen nicht aus. Das ist halt einfach so. Was mich so ein bisschen irritiert bei den Yankees ist, dass es halt ein ganzheitlicher Einbruch ist. dass es sowohl in der Offensive als auch in der Defensive ein völlig für die Saison atypisches Verhalten ist. Die Verletzungssituation kommt dazu. Und ich muss sagen, die Spiele, die ich gesehen habe von den Yankees, und da gehe ich nochmal auf die Minnesota Twins Serie zurück, das war furchtbar. Das war sehr, sehr ambitionslos. Und man konnte danach auch an den Reaktionen sehr gut ablesen, dass das Umfeld nicht zu 100% zufrieden war. Und das ist so ein bisschen eine gefährliche Situation. Wenn du in deinen Dog Days oder in deinen Slump Days in eine Lethargie verfällst und nicht mal den Eindruck machst, dass du trotzdem irgendwie versuchst, die Spiele zu gewinnen und trotzdem irgendwie versuchst, wettbewerbsfähig zu bleiben, dann ist das kein gutes Zeichen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich die nächsten 2-3 Wochen für die Yankees gestalten. Ich glaube, die werden sehr, sehr wichtig sein. Im Moment ist ja nichts passiert.
Es ist noch nichts verloren.
Im Moment ist ja noch nichts passiert. Die sind 4 Spiele hinter den Tampa Bay Rays zurück. Das ist nicht so, dass die völlig out of contention sind. Sie sind sehr, sehr komfortabel auf dem ersten Wildcard-Platz. Also wir reden nicht davon, dass die Yankees im Moment kurz davor sind, den Oktober zu verspielen. Davon reden wir nicht, sondern wir reden halt einfach über den Trend. Und was man sich dann auch fragen muss, und das ist eine Frage, die sich vielleicht Aaron Boone und das Front Office mal wirklich tief stellen muss. Wie kann das sein, dass in den letzten 7-8 Jahren dieser Einbruch einfach komplett regelmäßig stattfindet? Und wie kann es sein, dass halt die Spannung über eine gesamte Saison nicht hochgehalten werden kann?
Und 2017 gab es das schon mal, das heißt, das war noch vor der Aaron Boone-Zeit. Na, also du kannst jetzt nicht immer alles auf Aaron Boone sehen, aber
tue ich auch nicht, aber Aaron Boone ist halt lange in Verantwortung und die letzten 5 Jahre war es genauso.
Ja, immer, ne? Also du hast dieses offensichtliche, wir haben hier physische Schwierigkeiten, den Sommer so zu durchzustehen, dass wir mal nicht einen Losing Record im Sommer haben. Na, und in der Regel haben sie ja immer gut vorgelegt. Also es war ja immer der Vorteil war, dass wenn sie diese Dog Days hatten, dass sie danach nicht richtig komplett negativ eingebrochen waren, ne? Dass sie plötzlich dann unter 500 waren oder so, sondern sie haben eben sehr, sehr gut angefangen, aber dann, ja, als wenn sie komplett vom 5. in den ersten Gang runter und nichts gemacht haben. Das ist schon krass.
Und tatsächlich auch aus dem Nichts.
Und Verletzung, also, jetzt kann man ja Verletzung anbringen. Ja, aber sie haben ja selbst als Judge verletzt war, Spiele gewonnen. Also es kann ja nicht nur daran liegen. So, und wie du gesagt hast, jetzt die nächsten 2 Wochen, also wir haben Trade-Deadline dieses Jahr, meine ich, war der 31., ne? Der 31. Juli oder der 30. Ich bin mir nicht mal ganz sicher.
Der 1.8., oder?
Ich gucke. Genau, und ich sag mal, welche Serien sie bis dahin haben. Sie spielen zu Hause gegen die Dodgers, nicht einfach. Sie spielen zu Hause gegen die Pirates, die eine Wundertüte sind. Also gegen die kannst du gewinnen.
Das ist der 3.8. sogar
erst. Der 3.8. Ja. Die Phillies sind dann, sie sind dann in Philadelphia zu einer 3-Serie, sind dann in 7 Spiele in Chicago, 4 gegen die White Sox. Ich glaube, ich möchte nicht 4 Spiele bei den White Sox derzeit haben, weil die wirklich gut drauf sind. Und die Cubs sind ja auch, haben sich ja auch wieder ein bisschen gezeigt. Also auch die sind nicht schlecht drauf, ne? Das heißt, Und dann kommt die Trade-Deadline. Und wenn du jetzt guckst, dass du hast kein Team, was richtig schlecht im Moment dasteht, gegen das du jetzt spielen wirst. Das heißt, du darfst dich jetzt nicht ausruhen nach dem All-Star-Break. Also das All-Star-Break musst du nutzen, zu Kräften kommen. Und dann musst du von diesen 5 Serien musst du mindestens 3 gewinnen. Weil sonst wird's auch irgendwann mit den Playoffs schwierig. Und du hast keine leichten Gegner. Und dann kommt die Trade-Deadline und da kannst du dann jetzt reagieren. Ne? Da kannst du sehen, wie geht's Judge.
Ja, aber wie können sie denn reagieren? Sie können ja nur im Prinzip mit Cash reagieren. Ich sehe im Moment bei den Yankees nicht viele Trade-Chips, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt. sie haben halt auch das, was alle immer brauchen. Du sagst ja immer, Relief-Pitching brauchen wir. Haben die Yankees nicht notwendig. Haben, was das Relief-Pitching gibt, das beste ERA der Liga. Auch das Starting-Pitching funktioniert. Es ist ja wirklich die Offensive, die Home-Run-technisch immer noch Platz 1 ist. Run-technisch Platz 9.
Obwohl in den letzten Wochen war auch das Pitching nicht so hundertprozentig gut, ne?
Ich würde jetzt nicht nach dem Starting-Pitcher gucken, um es mal so zu sagen.
Von Yankees-Seite?
Ja. Du musst irgendeinen jetzt sofort helfenden Spieler kriegen.
Und
Ich meine
aber auch nicht, was die Yankees suchen, sondern was die Yankees
anbieten können.
Ja, so, im Gegenzug. Und wenn du jetzt einen Spieler bekommst in der Trade Deadline, der dir sofort weiterhilft, dann funktioniert das nicht mit Cash only.
Nein, du musst was abgeben. Ja.
So, und da sehe ich die Yankees im Moment nicht in der besten Position.
Genau, George Lombard Jr. ist ja Top Prospect, den werden sie nicht angehen. Spencer Jones ist 2, den werden sie auch nicht angehen. Also geht's ja eher so in Richtung vielleicht 4-5, 3-4-5, und dann wird's ja schon schwer, ne? Also du hast einen Starting Pitcher, Chase
Young. Ja, und dafür kriegst du auch. Nehmen wir mal Tyrick Skubal. Nur als Beispiel. Ja. Ne? Nicht, dass die jetzt Tyrick Skubal nehmen. Aber Tyrick Skubal, wenn der jetzt wenn der Vertrag ausgekauft wird von einem anderen Team, dann kriegst du den ja nicht nur für Cash. So, da legst du 2, vielleicht sogar 3 Prospects drauf. So.
Ja, brauchen die Tigers jetzt Prospects? Ja, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich bin bei dir. Ich habe auch im Moment die Schwierigkeit, dass die Giants haben ja letztes Jahr 2 Spiele abgegeben und wir haben ja wirklich. Der Gegenwert, den wir zurückbekommen haben, der war ja entsprechend gut. Also das war ja nicht so, dass du das Gefühl hattest, wir werfen alles weg, sondern das war okay. Aber ich finde das sehr, sehr spannend, was sie da machen können. Da ist nicht so viel, wo ich sofort sagen würde, ach guck mal, den musst du nehmen. Ne? Du hast da irgendwie nicht die
Hinterhand. Und dann haben sie halt, zusätzlich haben sie halt noch das Problem, dass sie begrenzte Roster-Spots haben, wenn dann die Verletzungen ausgeheilt sind, wenn dann Aaron Judge zurückkommt, wenn dann Giancarlo Stanton eventuell noch zurückkommt.
Ich würde jetzt mal sagen, du kannst Ryan McMahon auf der Third Base kannst du opfern. Dann brauchst du aber einen Third Base Spieler, den du dir holst. Ne? Mhm. Weil wenn du den austauschst, da glaube ich, hättest du keine Probleme, dass wenn Judge zurück ist, das anders anzugehen. Ne? Also würde ich mal sagen. So, das passt. Aber dann wird's schon schwer. Na, also dann finde ich es schon schwer, wo du sagst, wo kann ich mich jetzt auf einen Schlag auf der Position so viel verbessern und habe gleichzeitig die Chance, dass das Judge dann spielt. Weil du hast Jason Dominguez und Cody Bellinger und Trent Grisham im Outfield. Von denen jetzt, also Jason Dominguez ist noch ein Rookie. Ja, also letztes Jahr war er Rookie, aber ist aber noch ein junger Spieler. Aber weiß ich nicht. Hast du irgendeinen Right-Fielder, der auf dem Trademark da ist, der sofort kommen würde und sofort den Impact, keine Ahnung, das
Winter Buffer
Placement verdoppelt?
Ryan Jeffers, Minnesota Twins.
Ja.
Catcher.
Ja, gut, Catcher. Ja, da haben sie Austin Wells und Ali Sanchez als Backup. Da, glaube ich, da könnten die auch locker sofort tauschen. Ja, bin ich bei dir.
So. 27 Home Runs, ich habe gerade nachgeguckt. Mhm. Also Power.
Ja,
und
Power ist da.
Und
Windsor Buffalo Placement hat er eine 1. Ist ja damit gut. Schon mal um 1,3 besser als der Catcher der Yankees. Der hat nämlich minus 0,3.
Oder Hunter Goodman von den Rockies.
Ja, aber die Rockies, da bin ich eh gespannt, wie die drauf eingehen werden. Also ja. Aber es ist schon nicht einfach, glaube ich. Auch als auch da möchte ich jetzt nicht in der Rolle von Cashman sein, denn man erwartet in New York ja bei allem, auch wenn die Verletzung von Judge jetzt da ist, erwartet doch das Umfeld trotz allem eine positive Saison, die heißt, du kommst zumindest, also ALCS ist doch ein Muss, oder nicht? Also ich will jetzt nicht sagen, World Series ist ein Muss, weil dafür ist es dann immer auch noch von ein bisschen Tagesform abhängig, aber die Championship Series ist doch ein Muss, oder nicht?
Ich sehe das auch so, ja.
Und mit diesem Druck, denn jetzt an der Trade Deadline zu agieren, und jeder weiß, dass du Power brauchst, ne? Das weiß ja auch jeder. Kann die Nachrichten lesen, dass Judge verletzt ist.
Ich habe gerade mal nachgeguckt. Die Yankees Catcher kombiniert in dieser Saison 175er Average, 252er On-Base Percentage bei einem 254er Slugging. Das ist schlecht.
Ich hatte irgendwo eine Ausstellung des Wins Above Replacement pro Position.
Austin Wells hat die schlechteste Batting Average und Slugging Percentage von allen Hittern in der MLB, die mindestens 200 Plate Appearances haben. Mhm. Ist der schlechteste Offensivspieler in der MLB. Hoch. Das hatte ich tatsächlich aber auch nicht auf dem Schirm.
Nee, dann würde ich sagen, da haben wir schon eine Lösungsmöglichkeit für die Yankees gefunden.
Jo, aber dann nehmen wir Goodman. Den kriegst du nicht für Cash.
Ja. Du musst was zurückgeben. Das ist schon
vielleicht richtig. Kriegst du Jeffers für Cash. Kann sein. Glaube ich aber auch nicht.
Ja, und bei den,
na, so, und dann muss, und dann müssen sie eine Entscheidung treffen, ob sie, ja, ob es ihnen das wert ist und wie weit sie ihre Farm ausdünnen und wie weit sie ihre Farm ausdünnen können.
Und sie waren ja auf dem Weg, dass sie ja nicht mehr nur noch, also die Yankees waren ja auf dem Weg, dass ihre Farm nicht mehr, also dass sie immer mit in den Top 10, Top 15, also immer in der oberen Hälfte der Liga ist. Das waren sie ja dabei. Es ist ja nicht so, dass sie nur Geld nach Spielern geworfen haben und keine Farm entwickelt haben. Das ist ja auch nicht
so. Ja, aber das ist ja auch eine Entwicklung gewesen.
Ja, genau, so deswegen. Und das ist ja kein schlechter Weg, weil sie haben im letzten Jahr eben gute Spieler, die ihnen sofort helfen konnten, bekommen, weil ihre Farm eben entsprechend ausgestattet war. Mhm. Das ist ja nicht so, dass dir das nicht hilft. Na, aber es ist, also, ich bin auch sehr gespannt, wie die Yankees damit umgehen, denn wie wir es gesagt haben, es sind nur 4 Spiele auf die Tampa Bay Rays. Du hast noch eine Serie in dieser Saison gegen die Rays. Es sind noch 4 Spiele, die die Yankees gegen die Rays haben. Und zwar dann zu Hause, ab dem 22. September. Das heißt, es ist nichts verloren. Du hast zwischendurch auch Serien, wo du gegen Teams spielst, die dieses Jahr noch nicht viel geleistet haben. Also du hast genug Serien noch gegen Toronto, gegen Baltimore, gegen die Angels, gegen die Padres, gegen die Rockies und die Mets. Also die Chance, dass du weiterhin mit deinem Rekord positiv und so gut bleibst, sind ja da. Aber ich habe keine Ahnung, wie lange Judge eben, wann wird er denn wieder bei 100% sein, wenn sie jetzt es nicht wissen?
Keine Ahnung.
Also brauchst du ja quasi ein Dreiviertel Judge. Jetzt. Sofort. Wie willst du denn ein Dreiviertel Judge kriegen? Den kriegst du doch nirgendwo.
Nee, tatsächlich.
Mike Trout können sie sich holen.
Genau.
Das würde ich so schön finden.
Was war die Statistik? Mike Trout hat jetzt
12
so viele All-Star-Appearances wie At-Bats in der Postseason.
Komm, fangen wir nicht mit dem armen Mike Trout an.
Wirklich.
Also arm ist er nicht, aber du weißt, wie ich das meine. Ja, und ich meine, also wir haben ja sehr viel Positives über die Yankees geredet, es ist ja sehr viel Gutes da, aber diese Situation ist verzwickter als bei vielen, vielen anderen Teams, würde ich behaupten.
Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht.
Mischmasch, ne?
Ich glaube, die nächsten 2-3 Wochen werden sehr, sehr wichtig für die Yankees und wir werden das weiter beobachten.
Ja, das tun wir.
Lass uns mal in die Central gehen, weil da gibt's auch eine Geschichte, die zu erzählen ist. Kurz das Standing, die Chicago White Sox führen aktuell noch gleich auf mit den Cleveland Guardians. 47-45 beziehungsweise 48-46. Dahinter die Minnesota Twins. 2 Spiele zurück. 46-48, ganz knapp unter 500. Die Detroit Tigers 43-50, auch noch komplett in Contention drin. Und ein bisschen abfallend die Kansas City Royals 38-56, 10 Spiele zurück. Aktuell auch auf einer, auf einer Welle, die vielleicht nicht die positivste ist, obwohl, Florian, Obwohl Florian es ja trotzdem eine Geschichte gibt, also, die es wert ist zu erzählen.
Genau, ich habe ja sogar zwei Geschichten über die
Kansas City
Royals in dieser Woche. Wir hatten einmal dieses Wow, da ist etwas passiert, was es wirklich nicht häufig gibt. Nämlich Tyler Tolbert hat in zwei Spielen hintereinander 12 Plate Appearances gehabt und alle 12 Plate Appearances mit einem Hit abgeschlossen.
Das ist eine Wahnsinnsstatistik, also, ehrlich
und ich gesagt. Wollte jetzt noch mal gucken, Set a Records bei Johnny Kling 1902, Pinky Higgins 1938 hat das noch geschafft, Walt Droppel in 52, José Miranda in 2024. Also es gibt diese Statistik nicht sehr häufig, wenn sie schon mit 1902 anfängt. Also und das zeigt einmal, dass also das Versprechen, das die Kansas City Royals hatten, war ja gut und das ist eine positive Geschichte diese Woche.
Ja, genau.
Die negative Geschichte.
Ja, aber jetzt lass doch erstmal diese positive Geschichte sacken.
Okay.
Oder
Pause. Eins,
zwei, drei. Können wir uns einmal Kauffmann Stadium vorstellen?
Ja. Wie sie schreien,
herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kannst du dann sagen, aber.
Also es gibt ja, fangen wir mal so an. Es gab eine positive Geschichte für die New York Mets. Sie haben nämlich einen sogenannten Little League Home Run geschlagen. Was heißt
und keinen bekommen, was ja bei den Mets schon mal öfter passiert.
Was bedeutet Little League Home Run? Der Ball geht halt nicht raus, sondern es ist ein Inside the Park Home Run, ja, aber der mit Fehlern auf der Gegnerseite verbunden ist.
Der mit gutem Zuspruch des Gegners zustande gekommen
ist. Richtig, also stell dir vor, du hast einen Triple, Ball geht an drei, wird überworfen, dann hast du einen Triple plus Error, Little League Home Run, perfekt.
Oder hier du hast ein Single, was im Outfield durchgeht.
Zum Beispiel. Ja. Also und hier haben wir jetzt aber das andersrum. Wir haben ein Single und dann drei Errors im Play, die dazu geführt haben, dass der den Single eigentlich nur gescored hat, entsprechend rumgekommen ist. Und das zeigt auch wieder, was in diesem Jahr mit den Royals los ist und mit den Mets. Es passt alles zusammen in diesem Spiel. Also es fehlte wirklich noch die Benny Hill Musik, die man zu dem Video hätte. Also das ist das Einzige, was es hätte noch lustiger machen können.
Ich finde ja, es gibt Little League Home Runs und Little League Home Runs. Ne? Es gibt Dinge, wo ich sage, zum Beispiel diese Juan Soto Geschichte. Das war für mich so ein richtiger Little League Home Run, wo er den fallen gelassen hat, dann zurückgetrabt ist und keinen Effort gezeigt hat, wo ich halt sage, boah, da rege ich mich drüber auf. Bei dem jetzt hier, da war ja ein Throwing Error dabei.
Der erste
war ein Throwing Error. Das finde ich kann passieren. Wenn dann einmal dieser Dominostein gefallen ist, dann kommen die anderen Errors halt einfach hinten drauf. Weißt du? So, dann kann ich halt sagen, ja, mein Gott, stimmt, Benny Hill wäre jetzt hier eine schöne Musik, aber da würde ich mich jetzt nicht drei Wochen drüber aufregen. Über diese Juan Soto-Geschichte würde ich mich als Mets-Fan heute noch aufregen.
Ja.
Weil es mir halt zeigt, boah, da sehe ich jetzt gerade keine Urgency, weißt du, kein Bewusstsein für die Situation. Und ich glaube, bei den Royals war es halt einfach eine Verkettung von unglücklichen Umständen.
Das ist ja, du hast in diesem Play, hast du Throwing Error beim Pitcher Lugo.
Der auf First werfen will.
Throwing Error bei First Baseman Caglione.
Der aber dadurch resultiert, dass es ein Throwing Error war.
Und dann ein Throwing Error beim Third Baseman Lofton. Also du hast es gab mal eine Situation, als ich selber Baseball gespielt habe, wo unser Skipper von außen einfach gesagt hat, halt, stopp, irgendjemand hält jetzt einfach mal den Ball fest. Wenn du immer hinterher wirfst, weißt du, wenn du immer versuchst, das, was komplett Chaos ist, nochmal mit weiteren schlechten Würfen zu heilen. Und da hat er wirklich so laut halt, stopp geschrien, dass selbst der Gegner erstmal stehen geblieben ist, um zu gucken, was ist hier eigentlich los.
Ja.
Und daran habe ich mich erinnert. Ne, dieses Versuchen, hinterher zu werfen, ne? Also das wieder gut zu machen, das aus dann doch noch hier zu holen. Und das alles im ersten Inning. Also, Schick.
Ja. Aber gut, das sind dann halt mal die Geschichten, die passieren. Ist auch okay.
Es zeigt aber, dass bei den Royals dieses Jahr sehr viel nicht zusammenläuft, finde ich.
So ist es. So, die American League West, die werden wir heute ein bisschen ignorieren. Wir gucken kurz auf das Standing. Die Rangers 47-46, die Mariners 47-47, die Astros 46-49. Alles eng beieinander und nichts ist passiert. Die Athletics 41-52, die Angels 37-57, komplett aus allem raus. Einzige Mannschaft, die in den letzten zwei Tagen was gewonnen hat, waren die Texas Rangers. Herzlichen Glückwunsch. Und damit gehen wir mal in die National League, weil wir müssen auch ein bisschen auf die Uhrzeit
gucken. Ja, ich wollte es dir gerade sagen.
Wir haben uns ein bisschen verquatscht bei den Yankees, glaube ich.
Und auch bei den Red Sox, ne? Beides.
Ja, das waren 5 Minuten. Lass die Red Sox in Ruhe. Aber wir müssen über die Miami Marlins reden.
Ja,
bitte. Die vielleicht die Geschichte der Saison sind. Was die Marlins aktuell abziehen, ist ja out of this world. Und hier können wir tatsächlich vor 3-4 Wochen anfangen, die Serie gegen deine Giants.
Ja.
Und seitdem verlieren sie halt einfach kaum noch Spiele. Ich lese es gerade mal vor. 3-0 Sweep gegen die Giants. 2-1 Serie gegen die Texas Rangers, 2-1 Serie gegen die Cardinals, ein Split gegen die Colorado Rockies of all people, der halt unglaublich wahnsinnig war, 10-7, 14-3, 4-14 und 3-6, also Runs ohne Ende. Und jetzt in der letzten Woche 2 Sweeps, einmal bei den Oakland Athletics und einmal zu Hause gegen die Seattle Mariners. Und das kumuliert darin, dass die Miami Marlins aktuell bei 52-42 stehen. 10 Spiele über 500, gleich auf mit den Philadelphia Phillies und 3 Spiele hinter den Atlanta Braves zurück, die die Division noch mit 54-38 anführen. Wer das vor der Saison getippt hat, dass die Miami Marlins in absoluter Contention sind, also auf dem ersten Wildcard-Spot, nein, sie sind ein halbes Spiel hinter den Chicago Cubs zurück, Entschuldigung, am 10.7. und dass sie 3 Spiele hinter dem Divisionsführenden, den Atlanta Braves, sind. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da würde ich jetzt ins Cashout gehen, ehrlich gesagt.
Genau, also zumal sie eben die sie sind 12 Spiele vor den New York Mets. Also ja nicht nur 3 Spiele hinter den Atlanta Braves, sondern auch 12 Spiele vor den New York Mets, die 3-mal so viel Geld ausgeben in diesem Jahr, als die Marlins selber es getan haben. Die Marlins waren, wir haben letzte Woche über sie geredet und wir müssen weiter über sie reden. Ne? Andreas hatte uns gefragt, Mensch, habt ihr das im Blick? Und ich habe heute geantwortet, ja, die sind gleich auf mit den Phillies. Sie haben ein positives Run-Differential, was die Phillies übrigens nicht haben. Die sind bei -9. Mhm. Und die Marlins sind bei +31. Du hast es gerade angesprochen, in den letzten 30 Tagen gehören die Marlins, was Betting Average, On-Base Percentage, Slugging, OPS, zu den Top-Teams der gesamten MLB. Nicht nur der National League. Wir haben sie vor der Saison alle nicht da gesehen. Also kann mir keiner erzählen, dass irgendjemand von uns gesagt hat, die Marlins werden irgendwie relevant sein. Glaube ich nicht mehr. Und sie überraschen unfassbar. Ne? Also sie sind für mich auch die größte Überraschung, wie du es gerade gesagt hast. Und das Team hat ja keine, wie soll man das sagen, hat ja keinen Signature. Also du kannst ja nicht sagen, Mensch, sie sind die Besten in dem und dem. Die Marlins haben die siebtwenigsten Homeruns geschlagen. Ja. 23. sind sie. Sie sind dafür bei den Stolen Bases Platz 2. Also so, sie sind beim Average Platz 7 über die gesamte Saison gesehen. Bei On-Base Percentage Platz 6. Das ist alles nicht, herausragen. Ne? Du hast Spieler.
Ja, aber sie sind beim On-Base-Percentage auf Platz 6 und dann sind sie im Pitching, auch wenn der ERA und der WHIP so ein bisschen mit ist, sind sie beim Betting Against, sind sie Dritter mit 2,28.
Ja, genau.
So,
ja,
und jetzt ergänzt sich das. Das heißt, sie kommen auf Base, sie lassen aber gar nicht so viele Leute auf Base.
Und haben ein im Moment sehr gut funktionierenden Bullpen. Ne? Die haben sie geben die wenigsten Hits per 9 Innings im Bullpen ab, die wenigsten Home Runs, haben die sechstmeisten Strikeouts, was den Bullpen angeht. Geben viele Walks ab, ja, okay. Und der Bullpen hat den siebtbesten ERA derzeit in der Liga. Ja. Und das alles mit, soll ich die Namen vorlesen? Ich kenne die alle nicht. Also Pete Fairbanks ist der Closer.
Okay, Sandy Alcantara kann man kennen.
Jetzt Starting Max Pitcher
kann man kennen.
Es gab doch vor der Saison, gab es doch. Wann traden die Marlins endlich Sandy Alcantara? Er kam aus einer Verletzung zurück. Wir alle haben doch nur gewartet, wann dieser Trade kommt. Mhm. Und er wird nicht kommen.
Wahrscheinlich
nicht. Weil sie in Contention sind.
Ja.
Und weil sie die Chance haben, in die Playoffs zu kommen. Und das wäre für mich die absolut größte Überraschung dieses Jahr. Und wie gesagt,
das sind sie für mich jetzt schon.
Und du guckst dir das an, Otto Lopez, klar, sagt jedem etwas, ne? Ein 4,6 Wins Above Replacement gerade. OPS von 900.
Was? Ein 4,6?
Otto Lopez, Fangraphs Roster. 4,6 Wins Above Replacement.
Du bist 5 Spiele besser mit Otto Lopez.
Ja. Du bist fast 3 Spiele mit Xavier Edwards besser. Der hat ein Wins Above Replacement, der Second Baseman, von 2,8. Das heißt, diese Mitte, dieses Shotstops Second Base Kombination ist eben auch offensiv gut. Otto Lopez hat nur 13% Strikeouts in dieser Saison.
Wow, das ist gerade eine Statistik, die mich ein bisschen umhaut. Damit habe ich nicht gerechnet.
Xavier Edwards hat 11% Strikeouts. Der geht nur 11% seiner At-Bats strike da aus. 11%, das ist nichts. Das ist der Wahnsinn, diese Mannschaft.
Ich muss jetzt gerade mal was nachgucken.
Und es geht so unter, weil auch da wieder der Standort Miami, ja, Party, Stadt, aber niemand geht zum Baseball, sondern geht saufen in diesen schönen bunten Häusern. Nicht, dass ich das nicht auch schon gemacht hätte, aber das ist wirklich schön da. Aber ich habe immerhin auch Marlins Baseball besucht. Aber das ist unfassbar, was die mit dieser quasi No-Name-Mannschaft da im Moment auf die Beine bekommen. Und
also das ist ein Wins Above Replacement, der Shohei Ohtani-Level ist. Ne?
Otto Lopez.
Shohei Ohtani hat ein defensives Wins Above Replacement von 2,7 und einen offensiven von 2,9. Das heißt, der ist irgendwo bei 5,6. wo du sagst, gut, aber das ist halt auch Shohei Ohtani. 5,6. Ja. So, das heißt, Otto Lopez ist da nicht weit weg. Das ist gerade eine Statistik, die mich komplett aus dem Left
Field. Die Miami Marlins haben aus den letzten 30 Spielen nur 7 verloren. Und das haben wir letzte Woche schon gesagt.
Ja.
Na, ist es ja nicht so. Ja. Der Trend geht ja weiter. Also der kurzfristige Trend, 10 Spiele, 8-2. Der mittelfristige 20 Spiele, 16-4. Der langfristige 23-7. Die werden im Moment in der Lage sein, die Phillies irgendwann zu schlucken und hinter sich zu lassen.
Wahnsinn.
Und du weißt nicht, warum. Du guckst dir es an und denkst erstmal, die Marlins?
Mhm.
Hä? Die nichts gemacht haben im letzten Jahr, die haben
den wir ja auch tatsächlich nicht jetzt alles zugetraut haben in dieser Saison.
Die haben in diesem Jahr haben sie 3 Bankspieler getradet. Leo Jimenez, Reese Hinz und Estoril Ruiz von den Dodgers, Reds und Blue Jays. Und sie haben von
Reese Free Agent Hinz Pete Fairbanks und John Kuntz sind weg. Ist ja nicht zu glauben, ey.
Und das geht so unter.
Aha.
Ne? Also, wir haben es jetzt endlich mal erwähnt. Wir haben sie mal lobend erwähnt, was man machen muss. Es ist Wahnsinn. Also, es ist eine Saison sondergleichen, die mich komplett überrascht.
Würdest du den Marlins tatsächlich den Atem zutrauen?
Nein, natürlich nicht.
Nee.
Mit welcher Begründung sollte ich jetzt auf einmal? Nein, die Marlins können nichts und die sind schlecht.
Okay. Verstehe.
Sag mir den Manager der Marlins. Clayton McCullough. Sagt dir der was? Also, es ist doch.
Also, ich wäre jetzt aus dem Kopf nicht drauf gekommen, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Das zweite Jahr dabei. Letztes Jahr 79 Siege, 83 jetzt, Niederlagen. Jetzt,
wo du es gesagt hast, ja. Mhm. Aber ohne jetzt nachzugucken, wäre mir aus dem Kopf nicht eingefallen.
Ja, und das ist eine Geschichte, die ja noch weitergeht. Ne? Das ist ja noch nicht vorbei. Die Saison ist auch noch lang. Und jetzt überleg mal, die Marlins würden was auf der Trade-Deadline machen und du sitzt da und sagst, was? Die verkaufen nicht? Was ist denn jetzt passiert? Ich find's faszinierend. Absolut faszinierend, absolut, was da passiert.
Ich find's aber tatsächlich auch von einem Beobachterstandpunkt für die National League East ganz geil, ehrlich gesagt. Weil ja, das ist eine Division, die unglaublich viel Spaß macht, weil wenn du dir anguckst, die Washington Nationals, die spielen auch kein schlechtes Baseball. Die sind zwei Spiele über 500.
Wie viel Spiele über 500 sind die Red Sox? Wie viel sind die Giants?
Ja, genau.
Die Nationals spielen eine bessere Songs als unsere Teams. Sorry. Das kann doch nicht sein.
Die sind komplett in Contention für einen Wildcard-Platz.
Das kann doch aber nicht sein, das gibt's doch nicht, Axel. Das kann doch nicht sein. Das gibt's doch nicht. Ich kann mich doch nicht hier hinsetzen und sagen, ja, die Nationals, ja, klar, klares Playoff-Team und guck auf Mainz, das froh sein muss, dass sie nicht letzter werden in einer
ich
Serie.
Ich sag ja nicht, dass die Washington Nationals ein klares Playoff-Team sind.
Nein,
ich sage einfach, dass sie sehr, sehr guten Baseball diese Saison spielen.
Das geht doch aber nicht.
Über einen langen Zeitraum, weil wir sind jetzt bei über 100 Spielen.
Das geht doch aber nicht, Axel. Das darf so nicht passieren.
Nee, wir sind noch nicht bei über 100 Spielen, aber wir sind nah an 100
dran.
Spielen.
Also die Hälfte ist ja auf jeden Fall ja rum.
Ja, genau, wir sind
also
nah an 100 Spielen.
Es ist nicht mehr Small Sample Size. Davon sind wir weit weg.
Also, die einzigen, die in der National League East ein bisschen abfallen, sind die Mets.
Beste ja, aber wenn ihr jetzt noch mal zu den Marlins. Ne? Die Marlins haben viele Positionen, bei denen sie ein positives Wins-Above-Replacement haben. Das kommt nicht so häufig vor. Also das ist schon, dass du auf allen Positionen das hast, das ist sehr, sehr selten. Ne? Nehmen wir mal die Dodgers. Also jetzt bin ich wieder bei dem Wins-Above-Replacement, bin ich gerade von Baseball Reference. Die Dodgers sind ein Team, was lediglich im Relief-Pitching ein negatives Wins-Above-Replacement hat, aber wenn du die Position nimmst. Und die Marlins sind die Shotstop-Position 3.4. Nur die Royals sind besser.
Ja, aber das ist auch schon wieder
Second
so eine Statistik.
Baseman 1.7. Brewers und Cardinals sind besser. Das gibt's doch nicht. Ja. Es sind die Marlins, Axel. Die Marlins.
Ja, ist ja gut, ich habe es verstanden. Aber man muss es anerkennen.
Ja, absolut. Fantastische Leistung, die das Management da jetzt gebracht hat. Es ist vielleicht auch Ruhe reingekommen in die Franchise. Ne? Also wir müssen ja sagen, dass da wirklich sehr viel Unruhe war die letzten Jahre. Trägt vielleicht auch dazu bei. Wir erinnern uns noch an die Situation rund um die erste weibliche GM, die ja dann auch geschasst wurde. Da gab es ja sehr viel Unruhe im Verein, im Club. Und jetzt haben sie vielleicht mal die Ruhe gefunden, das Team so zu entwickeln, dass es einfach geilen Baseball spielt. Punkt. Erfolgreichen
ja,
Baseball.
Es gab ja auch dieses Community Outrage damals mit der Hispano-Latino Community in Miami.
Ich habe mich gerade den Schock verliebt in Otto Lopez. Das ist ja der Wahnsinn.
Wo geht Otto Lopez zur Trade Deadline hin?
Er kam von den Waivers, über die Waivers zu den Marlins. Auch das gehört dazu der Geschichte dazu.
Ja, das stimmt.
Von den Giants.
Ernsthaft?
Mhm. Aber er war vorher bei Toronto. Er war wohl nur kurz. Also er hat nie bei den Giants gespielt. Sonst wäre ich jetzt gerade ausgerastet.
Könntest du auch so.
Ja, und wir haben einen Blick drauf. Wir müssen aber auch noch mal kurz über die Mets reden, richtig? Müssen wir das machen? Ja, müssen wir.
Müssen wir wirklich?
Okay, sagen wir.
Was möchtest du denn sagen?
Ich warte aufs nächste Jahr, was die Mets angeht, weil dieses Jahr ist tot. Also, sie holen ein
Nee, ich meine, gibt's irgendwas Neues zu dem, was wir letzte Woche gesagt haben? Eigentlich nicht, oder?
Nein.
Also, ich weiß gar nicht, ob da jetzt gerade so die Notwendigkeit besteht, über die Mets zu reden.
Ja.
Also, was ich tatsächlich noch Wo ich ein bisschen drüber reden würde, gerne noch, wäre, ich würde die Central gerne überspringen, ehrlich gesagt. Weil
dann müsste man ja nur sagen, dass die Cups wieder im so ein bisschen wieder auf dem Aufsteigen.
Ja, so ein bisschen, Aste, ne? Aber trotzdem, sieben Spiele sind schon sieben Spiele bei den Brewers. Ja, ne? Ja, also ja. Das ist schon, die haben sich ihre Auszeit genommen letzten Monat und die war dann doch heftiger, als sie vielleicht auf den ersten Blick ausgesehen hat, weil die Milwaukee Brewers, die halt einfach
denen komplett ist alles egal.
Ausgenutzt. Ja, die haben das ausgenutzt. Ne? Also die haben da jetzt schon einen massiven Abstand zwischen sich und den Chicago Cubs gelegt. 59 und 34 stehen die Brewers, die Cubs 52, 41, das sind sieben Spiele. Ja. Und hier kommt wieder meine Run Differential ins Spiel. Die Brewers stehen bei plus 137.
Ja, die sind ab. Denen ist das dieses Jahr wirklich alles egal. Die machen einfach ihren Baseball und der ist erfolgreich, der ist klinisch gut, aber auch jetzt nicht unspektakulär oder so, sondern der ist einfach, das ist einfach Baseball, mit dem du Spiele gewinnst, ohne dass du Superstars hast wie die Dodgers.
Ja, aber trotzdem ein Run Differential von plus 137. Das ist das zweitbeste. Die Dodgers stehen drüber und dahinter kommt eine Lücke von 40 Runs.
Ja, 40.
Ne? Und wenn du dir von den Milwaukee Brewers, also ich glaube, da müssen wir gar nicht groß drüber debattieren. Die Milwaukee Brewers haben aktuell das beste Pitching im Baseball.
Also
das Pitching der Milwaukee Brewers ist statwise unangefochten und meines Erachtens auch in der Tiefe. Auch mit Day-to-Day-Relievern.
Das ist ja das, was mich
allen,
so ärgert.
Mit allen, die du einsetzt, ist es das zuverlässigste und beste Pitching im Baseball.
Das ist ja das, was so ärgerlich ist.
Ja, die lassen kaum jemanden auf Base. Die haben ein fantastisches ERA. Sie brauchen gar nicht diese ausufernden Quality-Starts. Weil sie halt einfach so viel im Relief haben, was jeden Tag eingesetzt werden kann und was alles hält, das ist beeindruckend. Das Pitching ist einfach absolut beeindruckend von den Milwaukee
Brewers. Und die Offensive ist
die Offensive ist nicht weit weg.
Die Offensive hat die drittwenigsten Homeruns geschlagen.
Und hat aber egal. Die zweitmeisten Runs.
Es nee, ist gar nicht
viertmeisten.
Die viertmeisten. Aber es ist egal. Du brauchst eben keine Homeruns schlagen. Du brauchst dich nicht verlassen, dass irgendwer den Ball aus dem Stadion steckt. Du wirst deine Runs scoren. Und das ist ein Baseball ähnlich der Rays, ne? Das ist ein Baseball, der eben dazu führt, dass du hast noch nicht einen Spieler über 20 Homeruns im Team. Aber es ist auch egal. Das ist völlig irrelevant. Wir wollen ja Spiele gewinnen und keine Statistiken, keine Trophäen für die Spieler haben. Und ich bin sehr gespannt, ich glaube, ich habe das vor zwei Folgen nochmal gesagt, die Brewers sind so komplett derzeit, finde ich, weil sie so wenig Schwächen haben, dass ich auf einen tiefen Playoff-Run von denen hoffe. Na, dass sie es diesmal wirklich tiefer schaffen als die Jahre davor und ich traue es ihnen auch definitiv
aber zu. Aber wer will das denn nicht? Was für ein schlechter Mensch musst du denn sein, um den Brewers das nicht zu gönnen?
100 Kilometer südlich gibt's ganz viele schlechte Menschen, die nicht den Dreck unter den Fingernagel gönnen. Aber ja. Ja, es ist also, wenn wir dann die Division nochmal abrunden, ne? Die Cardinals und Pirates so ein bisschen zurückgestutzt auf das, was quasi man erwartet hat. Sie sind immer noch eine tolle Saison dabei. Die Reds sind komplett abgeschmiert. Das kann ich mir gar nicht erklären. So richtig. Und es wird halt es war mal dieses, okay, die Cubs und Brewers werden sich um die Divisionstitel kämpfen, Idee, die ist aber für mich auch schon ausgespielt, weil sieben Spiele, ich sehe nicht, dass die Brewers sieben Spiele in Folge verlieren, um dieses nochmal abzugeben. Sehe ich einfach nicht.
Ich auch nicht.
Gut, aber du wolltest dann in die West auf jeden Fall.
Ich wollte dir eigentlich nur eine Frage stellen.
Ja.
Bei der National League West, die wir kurz einmal von der Tabellensituation betrachten. Die Los Angeles Dodgers führen 61 und 33 aktuell. Dahinter gleich auf die Diamondbacks und die San Diego Padres 46-47, die San Francisco Giants 39-54 und die Colorado Rockies 38-57. Wir reden hier, wir sind am 10.7., wir reden hier von 14,5 Spielen zwischen den Dodgers und den Padres und den Diamondbacks, 21,5 Spielen zu den San Francisco Giants.
Das sind drei Wochen und Baseball, drei Wochen Baseball.
Drei Wochen und ein Tag.
Die Florian. Fehlen und ein Tag. Die fehlen den Giants. Aber die könnten noch drei Wochen weiterspielen und würden die Dodgers hören auf zu spielen. Am Ende der Saison, die Giants müssten drei Wochen lang jedes Spiel gewinnen.
Plus noch einen Tag mehr.
Noch Spiel 164.
Ja, das ist surreal. So müssen sie auch noch gewinnen.
So surreal.
Und die Colorado Rockies 23,5 Spiele. So, pass auf.
Die Frage.
Ist die National League West die enttäuschendste Division im Baseball?
Ja. Okay. Ja, bin ich bei dir. Also wir hatten die Padres, ganz am Anfang wurden wir aufgefordert, über die Padres zu reden. Und Andreas sagte, warte, die sind nicht so gut, wie sie aussehen.
Aber die Padres enttäuschen mich auch, muss ich ganz ehrlich absolut sagen. Ich war damals auch bei, ich glaube, das war eine Hörerin, oder?
Die gesagt hat, hey, guckt bitte auf die Padres,
das sieht doch toll aus. Genau, es war Anfang Mai.
Ja. Und jetzt bricht's zusammen. Also jetzt ist es zusammengebrochen. Sie sind negativ, also sie haben keinen positiven Rekord. Was heißt, sie werden nicht in die Playoffs kommen, weil in der National League musst du einen positiven Rekord haben, um in die Playoffs zu kommen. Das ist anders als in der American League. Die Offensive klappt gar nicht. Sie haben die wenigsten Runs gescored. Sie sind das Team, was die niedrigste On-Base-Percentage hat. Das musst du nur mal überlegen. Wir reden über die Padres, wir reden nicht über die Rockies.
Ja.
Und nicht über die Giants, die schlecht sind. Genau, nennen wir es beim Namen, Florian. Die Padres sind für mich die größte Enttäuschung, nicht nur in dieser Division, sondern neben den Mets im gesamten Baseball. Das ist ja, also selbst die Royals, finde ich, ja doch, auch die Royals sind, aber die Padres, das, also. Und was jetzt schon die ersten Diskussionen gibt, Fire Sale. Mason Miller steht auf dem Trade-Block. Du lachst jetzt.
Auf dem 3-Meter-Brett steht er vielleicht.
Ja, nein, aber es gibt die ersten Gerüchte, dass die Padres sich Angebote für Mason Miller anhören, weil sie werden dafür unfassbar viel zurückbekommen.
Ja, das stimmt.
Das musst du dir mal bitte überlegen. Die haben sich den im Juli 2025 von den Athletics geholt und haben dafür ordentlich Prospects abgegeben. Und jetzt denken sie darüber nach, ob sie nicht vielleicht das eintauschen, weil das ist das Asset, was am meisten dir bringen kann. Es gibt keinen Spieler, den du noch in irgendeiner Form gerade anbieten könntest, wo du sagst, der wird mir viele Prospects zurückgeben. Niemand.
Ja, das stimmt. Welcome to Fenway Park, Tyrek Skubal und Mason Miller.
Ich weiß, ihr wohnt an der Ostküste, ist das Wetter anders, aber so schlecht kann es nicht sein, dass du nur noch auf Droge bist. Ei, Karamba. Also, Padres ist die Enttäuschung.
Ja, aber die ganze Division, auch die Diamondbacks enttäuschen mich, ehrlich gesagt. Die Giants enttäuschen mich auch. Die Colorado Rockies, bei den Colorado Rockies habe ich diese Woche eine fantastische Statistik gelesen. Weißt du, dass die Colorado Rockies in der Offensive Richtung
Playoff-Team sind? Das war die Frage, die ich dir sagen wollte.
Ah, okay.
Platz 4 beim Average, Platz 7 beim On-Base-Percentage, Platz 4 OPS, Platz 6 Runs scored. Home Runs nur 17. Das ist eine Playoff-Mannschaft.
Und jetzt gucken wir aufs Pitching.
Und jetzt 30. bei Earned Run Average.
30. bei Hits. Und 30. im Betting Against. Und auch die wenigsten Quality Starts, um das Ganze noch abzurunden.
Ja, also es ist. Es ist ja alles so offensichtlich. Du siehst es ja.
Single A Pitching und World Series Betting.
Ja. Ja. Und das ist ja sogar, und die Rockies sind jetzt in der Lage, sich alles in Ruhe anzuhören. Sie können sagen, wir machen gar nichts, Kinder. Wir wissen, dass wir im Aufbau sind und wir werden das Pitching hinkriegen. irgendwann werden wir das hinkriegen. Wir wissen, dass wir in Colorado spielen, aber nicht 162 Spiele, sondern 81. Wir werden das Pitching in den Griff kriegen können. So, aber die Offensive ist da und die Jungs sind alle unter unserer, also die sind alle bei uns, das sind unsere, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Und da werden Angebote reinfliegen für, ich glaube, jeden im Outfield gefühlt. Ne, Mickey Moniak, Jack McCarthy und Cole Carrick selbst, also und auch selbst von der Bank kannst du Tyler Freeman vielleicht.
Wir haben oder eben Kasper über Hunter Goodman oder. Gesprochen.
Hunter Goodman als Catcher, sowieso. Ne? Ja, aber da gehen wir hin und sagen, ja, guck mal, also was wollt ihr jetzt? Also ich will hier kein, also mindestens zwei Top 10 Prospects.
Haben wir eben darüber gesprochen, dass die Yankees vielleicht einen Third Baseman brauchen? Kyle Karras.
Kyle Karras, ja. Aber auch da mindestens ein Top 10 Prospect dafür. Oder sagen wir Top 20. Also bei Hunter Goodman gehst du nicht unter zwei Top 20 Prospects aus der Runde
raus. Das stimmt.
Das kannst du ja nicht machen. Weil den kriegst du ja nicht so schnell ersetzt. Sie haben Brett Sullivan und Baxton Fulford als Catcher, die danach kommen, die dann überhaupt keine Rolle spielen werden. Also das heißt, du gibst ja wirklich eine Position, die dir viele Jahre jetzt offensive Produktivität bringen kann, gibst du ja weg. Und da muss ja was zurückkommen, was dir das entweder, also das geht ja nicht. Also so. Deswegen, Hunter Goodman wird teuer. Ezekiel Tovar.
TJ Rumfield.
Es ist
eine gute Mannschaft.
Ja, offensiv ist das
Format. Ja, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Team offensiv. Und wie gesagt, das Pitching, das ist...
Nächstes Jahr werden sie das angehen. Nächstes Jahr wird die Franchise sich hinsetzen und sich überlegen, wie kriegen wir es hin, dass wir das Pitching in Colorado in Griff bekommen, dass wir da nicht mehr, dass der Ballpark-Faktor irgendwie abgrenzen, dass wir das irgendwie so hinbekommen. Wir
können einen Dom bauen. Künstlicher Atmosphäre.
aber das Stadion ist auch wunderschön, bitte nicht. Ja. So, und dann jetzt macht diese ganzen Überlegungen, die wir gesagt haben, und ich sage dir, welches der teuerste Spieler im Kader ist.
Sag mal.
26 Millionen im Jahr. Chris Bryant,
ja, klar.
Und jetzt überleg mal,
hätte ich drauf kommen können.
Dass sie diesen Vertrag hier noch bis 2028 mitnehmen müssen und trotzdem scheinen die Rockies auf dem richtigen Weg zu sein. Mehr noch, ich habe mehr Vertrauen in das, was die Rockies gerade machen, als in das, was die Giants tun. Und das ist echt. Weil ich bei den Giants sehe ich keinen Weg. Bei den Rockies siehst du einen Weg. Und schönen Gruß an den German Rockies Fanclub. Haben wir euch auch mal wieder erwähnt.
Eine letzte Meldung zu den Rockies, was vielleicht ins Pitching passt. Domingo Acevedo ist positiv getestet worden. PED, 80 Spiele Sperre, ist allerdings jetzt kein Spieler, der wirklich Impact hat und ist im Moment auch in der AAA in Albuquerque. Trotzdem kein gutes Bild, wenn so ein, ich sag mal, ein Pitcher, der keinerlei Impact hat im Moment, auf PEDs getestet wird und jetzt erstmal von einer 80-Spiele-Sperre ist. Und es ist natürlich auch etwas, was gerade in so einem Aufbau für die Colorado Rockies auch schnell in einem, fast in einem Karriereende münden kann.
Genau, oder? Und vor allen Dingen, weil du ja eben, jetzt, wenn, sollte er nochmal erwischt werden, ist es ja eine ganze Saison, ne? Also dann, das ist ja dann seine zweite Karriere.
Du kannst dir aber als AAA-Pitcher, der Ambitionen hat, hochgezogen zu werden in einem Rebuild, kannst du dir keine 80-Spiele-Sperre einhandeln.
Welcher Vollidiot hat der Ruffel Devers einen 10-Jahres-Vertrag gegeben? Es ist ja nicht zu fassen.
Was ist das jetzt schon wieder für ein Gedankensprung?
Ich habe mir die Payroll der Colorado Rockies angeguckt und bin da mal geswitcht und schüttel gerade den Kopf. Aha. Ja, aber die Rockies, ja, vielleicht ist das, also vielleicht werden wir von den Rockies noch mehr hören, auch in den nächsten Jahren, als wir das mal gedacht hätten, weil ich glaube, die sind auf dem richtigen Weg, trotz der Rückschläge, die du gerade, oder des Rückschlages für den Pitcher, den du gerade genannt hast, das ist wirklich übel, das sowas ist wirklich nicht gut. Dann am Ende, ja, dann am Ende spielen die irgendwann plötzlich um die Playoffs mit und wir gucken alle. Wahnsinn.
Ja. Gut. So, Florian, bevor wir hier den Deckel zumachen, müssen wir, das ist leider Gottes Chronistenpflicht, beziehungsweise wir müssen es einmal ansprechen, Grüße nach Dortmund schicken, die eine furchtbare Nachricht bekommen hat. Michael Maßhofer ist gestorben. Dortmund Wanderers Urgestein und jemand, der den Baseball in Dortmund über Jahrzehnte geprägt hat als Spieler, als Trainer, als Organisator, als jemand, der Teil der Dortmund Wanderers war und Teil von Baseball Deutschland. Viel zu früh. Mit was soll man sagen? Was bleibt, außer dass wir unsere Grüße an die Familie von Masi schicken, dass wir unsere Grüße an die Dortmund Wanderers schicken und dass wir das mit tiefer Trauer zur Kenntnis genommen haben. Alles Gute nach Dortmund.
Ja, alles Gute. Viel Kraft allen Angehörigen und Freunden und Verwandten, ja.
Leider gehört das ab und an dazu, dass wir das ansprechen müssen. Und auf der diesmal halt nicht so High-Note verabschieden wir uns für diese Woche. Nächste Woche wird es keine Sendung geben. Wir sind im All-Star-Break.
Wir holen nochmal Luft.
Bevor es dann Richtung Trade-Deadline geht. Und dann ist wahrscheinlich auch Andreas wieder dabei, wenn nicht irgendwo in Oberpullendorf österreichische Meisterschaften im Tennis sind und er dahin muss.
Ciao.
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.